Es war ein Schiff unterwegs und dann setzte plötzlich auf Hochsee ein mächtiger Sturm ein. Und die Leute hatten Angst, das Schiff geht unter. Und da liefen die Leute zum Kapitän und sagten: Kapitän, du musst beten. Er sagte: Ich habe schon 15 Jahre nicht mehr gebetet. Das will ich nicht. Aber der Sturm wurde heftiger und sie gingen wieder zu ihm hin und sagten: Kapitän, du musst beten. Er hat sich überreden lassen und dann betete er folgendes Gebet: Lieber Gott, ich bitte dich, nimm diesen Sturm weg. Du weißt, ich habe schon 15 Jahre nicht mehr gebetet und ich verspreche dir, dass ich dich auch in den nächsten 15 Jahren nicht wieder belästigen werde. Wir sehen, er hatte eine merkwürdige Vorstellung vom Gebet, aber offenbar hat Gott ihn dennoch erhört und das ging. Die Frage ist, wohin geht diese Welt? Wir wollen einen weiten Blick tun vom Anfang bis zum Ende der Weltgeschichte. Also wir haben uns recht viel vorgenommen. Und wir wissen aus der Bibel, das fing an, dass diese Erde geschaffen wurde von einem weisen Schöpfer. Dann ist von Adam und Eva die Rede, die ersten Menschen, die in einem schönen Garten lebten. Die hatten keine Sorge, da gab es keine Krankheit, keine Not, alles gab es nicht. Aber Gott hatte gesagt, von diesem Baum hier, da dürft ihr nicht essen. Aber wenn ihr das tut, dann handelt ihr euch dabei den Tod ein. Sie ließen sich verführen, aßen davon und dann war die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott zerbrochen. Und sie mussten den Garten verlassen und kamen dann auf diese Erde, die sie so vorfanden, ohne Technik, ohne Autos, ohne alle Geräte. Und so standen sie da. Und dann fingen sie an, die Erde zu bebauen. Und Gott hatte ihnen gesagt: Machet euch die Erde untertan. Also arbeitet, habt Ideen damit und wirkt. Und so wollen wir das einmal jetzt überlegen, wohin geht diese Erde? Und ich möchte das in zwei Teilen tun. Im ersten Teil will ich sagen, was sagt der Mensch, wo die Erde hingeht? Und im zweiten Teil will ich sagen, was Gott sagt. Also zwei Teile, die haben wir uns jetzt vorgenommen. Das ist eine ganze Menge. Gott hat zu den Menschen gesagt, macht euch die Erde untertan. Das ist eine Verheißung, dass ihnen das gegeben ist. Sie sollen das tun. Es wird auch gelingen. Aber damit hatten sie automatisch auch die Verantwortung für die Schöpfung bekommen. Und das war etwas, was ihnen dann nachher nicht so gut gelungen ist, wie wir gleich sehen werden. Nun, ich kann mir vorstellen, der arme Adam, als er dann nun aus diesem schönen Garten weg musste, er musste ja sehen, dass er auch eine Ernte einbringen kann, dass sie leben konnten. Ja, einen Traktor gab es nicht und einen Pflug auch nicht. Was hat er gemacht? Er hat so einen Holzknüppel genommen und dann eine Furche gezogen und Samen reingelegt. Und so ging das los. Und dann haben die Menschen die Erfindungsgabe eingesetzt, die wir alle haben. Wir können Erfindung machen. Und wir sehen, wenn wir heute über die Äcker gehen zur Erntezeit, da sehen wir Traktoren, mehrfach Kippflüge, Sämaschinen, Mähdrescher. Es sind also ein gewaltiger Einsatz an Technik, den wir dort sehen werden. Dann hat man den Acker verbessert durch Dünger, den man eingesetzt hat, auch mineralische Dünger. Und so haben wir ein Gebiet nach dem anderen erobert. Wenn ich an die Medizin denke, dann fällt mir ein, die Erfindung des Mikroskops, das war ein großer Fortschritt. Louis Pasteur hat durch mikroskopische Untersuchungen festgestellt, dass bestimmte Bakterien die Erreger von Krankheiten sind. Und Robert Koch hatte den Tuberkelbacillus und den Cholera Vibrio entdeckt. Und das war ein Siegeszug auch über viele Krankheiten. Wilhelm Conrad Röntgen, nachdem die Röntgenstrahlen beseitigt sind, ihm gelang es zum ersten Mal, in den menschlichen Körper hineinzuschauen. Und da konnte man sehen, wenn ein Knochenbruch vorhanden ist, ohne dass man da irgendetwas operiert hat, war das schon direkt sichtbar. Die Wissenschaft macht laufend Fortschritte und wir können das an der Anzahl der Veröffentlichungen ablesen. Leonardo da Vinci war noch der Letzte, der noch das gesamte Wissen was es gab, in sich vereinigte. Der wusste noch über alle Dinge Bescheid. Aber dann wuchs das Wissen so stark an, dass das heute schon gar nicht mehr fassbar ist. 1950 gab es 1500 relevante Fachaufsätze. 1985 waren es schon 15.000 und im Jahr 2000 gab es 100.000 Originalarbeiten, die täglich erschienen. Das muss ich mal vorstellen, täglich. Auf meinem Fachgebiet der Informatik, wenn ich mich da auf dem Laufenden halten wollte, dann müsste ich 100 Stunden pro Tag lesen. Aber mein Tag hat auch nur 24 Stunden. Außerdem führe ich Evangelisationen durch. Ich habe gar nicht die Zeit dafür. Ich muss es auch gar nicht, denn ich habe meinen Dienst sozusagen getan. Ein Parlamentarier sagte einmal bezüglich dieses riesen Wissensumfanges: Ich habe in der vergangenen Woche alle Informationen, die mir das Europäische Parlament zugeschickt hat, gesammelt. Am Schluss der Woche habe ich sie nicht gelesen, sondern gewogen. Und es waren 5,5 Kilogramm. Es kommt so viel Wissen auf uns zu, dass wir überhaupt nicht mehr damit anfangen können. Wie viel mehr trifft das zu für die Regierungsmitglieder? Und darum ist es gut, wenn wir für die Regierung beten, denn die können ja gar nicht alle die Informationen, die sie nötig haben für die Entscheidungen, sich aneignen. Das geht gar nicht. Heute haben wir mit Hilfe des Internets eine globale Bibliothek zur Verfügung. Man muss gar nicht mehr in eine Bibliothek gehen, sondern geht vom Handy aus ins Internet und kann sofort Dinge abfragen, die man da im Augenblick braucht. Die Innovationszeit, also die Zeit von der Erfindung bis zur Umsetzung, geht immer schneller. Die Umsetzung vom Galvanisierversuch zum Telegrafen dauerte 61 Jahre. Und diese Zeit bei anderen Erfindungen hat sich von Jahr zu Jahr verkürzt. Es dauerte 5 Monate, bis die spanische Königin Isabella von der Entdeckung Amerikas durch Kolumbus am 12. Oktober 1492 erfuhr. Es dauerte nur 2 Wochen, bis Europa etwas von der Ermordung des amerikanischen Präsidenten Abraham Lincoln erfuhr. Und es dauerte nur 1,3 Sekunden, bis die Menschheit erfuhr, dass da jemand mit einer Rakete auf dem Mond gelandet ist. Also das verkürzt sich auch sehr stark. Ein anderes Beispiel sind die Computer. Der erste Computer wurde ja erfunden und gebaut von Konrad Zuse. Ich habe ihn noch persönlich kennengelernt bei uns im Rechenzentrum, hat er uns mal aufgesucht. Der hat den ersten Computer gebaut, so im Keller oder wo auch immer. Und sein erster Computer, der brauchte, um 4 mal 4 auszurechnen, 5 Sekunden. Also das war eine ziemliche Zeit. Heute schaffen die Computer das mit 10 Milliarden Rechenoperationen in einer einzigen Sekunde und mehr. Also es hat einen gewaltigen Aufschwung gegeben, überall, wo wir da hinschauen im Bereich der Wissenschaft. Und wir haben den Eindruck, wir können alles machen, wir haben alles im Griff, das geht immer schneller, immer besser, immer gewaltiger geht das. Aber wenn wir in die Schöpfung hineinschauen, dann müssen wir ganz schnell kapitulieren. Kein Biologe ist in der Lage, uns den Prozess der Photosynthese zu erklären. Der Photosyntheseprozess ist so wichtig für uns, dass alles, was wir heute gegessen haben, vom Frühstück angefangen bis zum Abendbrot, alles über den Prozess der Photosynthese gegangen ist. Ohne Ausnahme, alles. Aber kein Wissenschaftler kann uns erklären, wie das wirklich geht. Wir kennen ein paar Grundgleichungen und das ist alles, mehr nicht. Und doch funktioniert er in jeder kleinen Zelle eines Grashalms. Da können wir nur staunen. Wer hat das gemacht? Kein Ingenieur, kein Chemiker, niemand war daran beteiligt. Da können wir schon ablesen. Es braucht einen gewaltigen Schöpfer, der sowas entdeckt und gemacht hat und geschaffen hat. Niemand kann uns erklären, die Mechanismen einer Heuschrecke, die aussehen wie ein verwelktes Blatt. Wie kommt sowas? Es ist geschaffen. Oder wie können wir eine Orchideenblüte erklären, die aussieht wie ein Wespenweibchen? Und so gibt es unvorstellbar viele Dinge in der Schöpfung, die uns zum Staunen anregen. Und ich habe vieles darüber auch in den Büchern geschrieben, was es da alles gibt. Darüber staunen wir, das erkennen wir. Wir haben gesagt, was durch Technik möglich ist, was da alles geht. Und doch beobachten wir auch, dass wir Menschen auch daneben liegen in vielen Dingen. Die Menschen haben auch die Atombombe erfunden, die den einen einzigen Zweck hat, andere Menschen zu zerstören. George Woodville hat einmal ausgerechnet, dass wir inzwischen so viele Atombomben auf der Welt installiert haben, dass wir jeden Tag 1000 zweite Weltkriege führen könnten. Und das 2 Monate lang. So viele Atombomben haben wir im Augenblick auf der Welt. Die Welt hängt am seidenen Faden, wenn man das betrachtet. Gleichzeitig, wo wir so viel Geld ausgeben für Atombomben, sterben pro Tag 40.000 Kinder wegen Hunger. Das geschieht gleichzeitig und das ist also eine tragische Sache. Der Mutterleib, der von Gott dafür kreiert worden ist, damit Kinder in die Welt kommen, wird auch gleichzeitig zur Mördergrube der Nation. In der EU werden an einem Arbeitstag 3.200 Babys abgetrieben, denen es verwehrt wird, nicht zu leben. Pro Jahr sind es 1,2 Millionen. Und das ist ungefähr so viel wie die Stadt Köln, die einfach ausradiert wird. Auch mit Hilfe der Medizin. Wenn wir an die Kriege in Afrika denken, die es immer wieder gegeben hat und die Auseinandersetzungen dort, dann betragen die Kosten für die Kriege, die in Afrika geführt worden sind von 1990 bis 2005, 200 Milliarden Euro wird dort für Kriege ausgegeben, für alle möglichen Auseinandersetzungen. Und das ist genau die Summe, die an Fördermitteln von Europa nach Afrika geschickt wird. Ist doch nicht zu fassen, oder? Was ist mit uns Menschen los, dass wir sowas tun? Schauen wir einen Blick in die Umwelt. Da lebte eine Gesellschaft hier auf der Erde, sodass 25 Millionen Menschen leben konnten, wenn sie als Nomaden von Ort zu Ort zogen. Dann wurden Ackerbau und Viehzucht aktiviert und gestaltet. Und dann war die Lebensfähigkeit auf dieser Erde für 2 Millionen Menschen möglich. Die Bevölkerungsdichte nahm zu und so wurde die Landwirtschaft und all die Möglichkeiten verbessert. Und ein Wissenschaftler hat ausgerechnet, die heutige Erde mit den technischen Möglichkeiten, die wir haben, wäre in der Lage, 20 Milliarden Menschen problemlos zu ernähren. Es wächst genug. Es ist alles da, es muss nur gut verteilt werden und gut organisiert werden. Aber das können wir Menschen nicht. Und darum gibt es an vielen Stellen Hungersnöte, während an anderen Stellen ein Überfluss ist, den man kaum verstehen kann. Wir erfahren immer wieder aus den Nachrichten von den Weltgipfeln, den Weltklimagipfeln, die abgehalten werden. Und die Hauptthemen wiederholen sich ständig von Konferenz zu Konferenz. Das ist der Treibhauseffekt. Die Schneeschmelze, das Hochwasser, die Dürre und Naturphänomene. Immer wieder kehrt das und das wird von Konferenz zu Konferenz oder man kann sagen von Jahr zu Jahr schlimmer. Und wir beobachten diese Klimaerwärmung, wo viele annehmen, dass das an einem Gehalt von CO2 liegt. Das ist meines Erachtens nicht gesichert, wissenschaftlich nicht absolut tragfähig. Das muss ich noch herausstellen. Aber wir beobachten jedenfalls, dass das Klima sich rapide verändert. Am 28. November 2019 rief das EU-Parlament den Klimanotstand aus. Da wurde festgestellt, dass es eine große Not wird in Zukunft auch mit dem Klima. Ich würde sagen, es gibt einen anderen Notstand, den man hätte ausrufen sollen. Das ist der Jesus-Notstand, weil die Menschen weithin nicht mehr an Jesus glauben. Das ist das Problem. Und jetzt komme ich zum zweiten Teil, nämlich, was sagt uns Gott zu der Zukunft? Wir haben uns jetzt beschäftigt, das, was uns die Wissenschaftler sagen, was uns da alles Mögliche genannt wird. Und ich habe zwar einige Texte in der Bibel gefunden, die sich ganz speziell mit der Zukunft beschäftigen. Und der eine Text steht in Malachi 3, 19 bis 20, dann in Offenbarung 21 und Offenbarung 22. Und nun wollen wir uns erstmal anhören, was sagt uns Gott über die Zukunft dieser Welt. Und das finden wir hier sehr deutlich beschrieben. Und da heißt es in Malachi 3, denn siehe, es kommt ein Tag, der brennen soll wie ein Ofen. Da werden alle Verächter und Gottlosen Stroh sein, und der kommende Tag wird sie anzünden, spricht der Herr Zebaoth, und er wird ihnen weder Wurzel noch Zweig lassen. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln. Und ihr sollt herausgehen und springen wie die Mastkälber. Okay? Das muss man wissen, was Freude ist. Das können uns die Mastkälber vorführen. Ich kann mich noch erinnern, meine ostpreußische Heimat, wo wir auch Kälber hatten. Und wenn die Kälber im Frühjahr rauskamen auf die Weide, zum ersten Mal raus in den Sonnenschein, dann ging es ab, die Post, nicht wahr, den Schwanz hoch und dann zogen die los und sprangen durch die Gegend. Das war Freude. Und mit diesem Bild erklärt uns Gott, wie wir uns freuen sollen. Ist das nicht schön, wie Gott das macht? Er bringt das aus seiner Schöpfung. Und jetzt einen Text aus Offenbarung 21. Das ist auch ein Zukunftstext und da heißt es, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott, aus dem Himmel herfahren, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird es alles ererben und ich werde sein Gott sein. Und er wird mein Sohn sein. Die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird sein in dem Pfuhl, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Und noch einen weiteren Zukunftstext, der steht in Offenbarung 21, 23 bis 27. Und die Stadt bedarf keiner Sonne noch des Mondes, dass sie erscheinen. Und die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie, und ihre Leuchte ist das Lamm. Und die Völker werden wandeln in ihrem Licht, und die Könige auf Erden werden ihre Herrlichkeit in sie bringen. Und ihre Tore werden nicht verschlossen am Tage, denn da wird keine Nacht sein. Und man wird die Pracht und den Reichtum der Völker einbringen. Und nichts Unreines wird hineinkommen, und keiner, der Gräuel tut und Lüge, sondern allein die geschrieben stehen im Buche des Lammes. Wir haben jetzt hier die Zukunftsvision Gottes gehört. Haben wir dort ein Wort vorgefunden über Überbevölkerung der Erde, Umweltverschmutzung, Treibhauseffekt, Klimaprobleme, Treibhauseffekt? Haben wir ein Wort daraus gehört? Überhaupt nicht. Kommt gar nicht vor. Was ist das denn? Weiß denn Gott nicht Bescheid, was hier auf der Erde vor sich geht? Nein, er weiß sehr genau Bescheid und ihm ist etwas ganz anderes viel wichtiger. Das möchte ich zunächst mal erklären, um uns in diese Situation einzuführen. Stellen wir uns einmal vor, wir sind mit einem Schiff unterwegs von Hamburg nach New York. Also wir wollen über den Ozean fahren. Wir sind in einem großen Dampfer und stellen wir uns vor, wir sind also nicht oben da an Deck, am Sonnendeck, sondern ganz unten, dort wo die Bilge ist, wie das die Fachleute sagen, wo der Maschinenraum ist, wo die Ölfässer stehen, nicht wahr, wo die Ölstandsanzeige zu sehen ist. Und stellen wir uns vor, wir haben keine andere Information. Wir sind immer dort quasi im Dunkeln, vielleicht haben wir noch eine Taschenlampe. Und wir können den Ölstandsanzeiger sehen, den beobachten wir. Und wir gucken uns ständig den Ölanzeiger an, das ist ja die einzige Informationsquelle, die wir haben. Und wir sehen, der geht ständig runter. Und nachher sehen wir plötzlich, der ist schon auf ein paar Millimeter am Ende angekommen. Wie reagieren wir drauf? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir kriegen eine große Panik und sagen, jetzt ist aus mit uns, das Öl ist aus, wir sind mitten auf dem Atlantik, das Schiff wird untergehen, ein Sturm, ein Hurrikan wird uns hier erwischen und wir gehen alle unter und geraten in Panik. Das wäre eine Version. Es geht aber auch anders. Wir können auch sagen, Moment, dieses Schiff haben kluge Ingenieure gebaut und die wussten genau, wie viel Öl man braucht für die Überfahrt von Hamburg nach New York. Jetzt ist das Öl fast alle. Was ist die Schlussfolgerung? Wir sind gleich am Ziel. Wir wollten ja nach New York. Also wir sind gleich da. Wie entscheiden wir uns, wenn wir diese Welt sehen mit all den Problemen, wo wir sagen, das ist alles am Ende, die Rohstoffe gehen aus, alles geht den Bach runter. Wir sind bald am Ziel. Wir sollten uns freuen. Das Ziel ist nah. Und genau das sagt uns hier Gott in seinen Texten und sagt uns, was das Wichtigste ist. Denn diese Erde wurde nicht nur von einem Ingenieur konstruiert, sondern von einem allwissenden Gott. Und er wusste genau, wie viel Erdöl und wie viel von allem gebraucht wird. Und er hat das so konstruiert, dass das bis zum letzten Tag reicht. Und darum steht auch nichts davon. Jesus hat uns die Perspektive gelehrt. Er sagt uns in Lukas 21, wenn aber dieses anfängt zu geschehen, so sehet auf und erhebet eure Häupter darum, dass sich eure Erlösung naht. Das ist ein wichtiger Satz, den Jesus gesagt hat. Eure Erlösung steht vor der Haustür. Die Weltgeschichte ist am Ziel angekommen. Wir sind kurz vorm Ziel, so wie bei diesem Schiff, das in New York angekommen ist. Und der anvisierte Zielpunkt, was ist das? Das ist die Wiederkunft des Herrn Jesus. Wir kommen ja gerade von Weihnachten her und haben die Geburt des Herrn Jesus gefeiert. Aber er wurde gekreuzigt, ist gestorben, ist in den Himmel gefahren. Und er hatte gesagt, ich werde wiederkommen. Und das wollen wir uns einmal näher ansehen. Schon im Alten Testament haben wir gehört, euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit. Wer ist denn das? Eine Person. Die Sonne der Gerechtigkeit. Das ist Jesus. Jesus wird uns aufgehen, wenn er wiederkommt. Diese Verheißung von Jesus, damit stehen wir im Sonnenaufgang. Die Sonne wird uns aufgehen, die ewige Sonne. Aber sein Kommen ist nicht für alle Sonnenaufgang. Das muss man auch sagen. Und wir würden das Entscheidende weglassen, wenn wir das nicht auch verkündigen. Die Wiederkunft Jesu, kann man auch so ausdrücken, ist für viele Menschen die größte Katastrophe, die es überhaupt gibt. Sie haben nicht an Jesus geglaubt, plötzlich erscheint er da und er erscheint als Richter. Und dann ist Zahltag. Dann kommt die Entscheidung, wohin, wozu wir gehören. Und das macht Malachi 3, Vers 2 so deutlich. Da heißt es, wer aber wird den Tag seines Kommens ertragen können und wer wird bestehen, wenn er erscheint? Denn er ist wie das Feuer eines Schmelzers und wie die Lauge der Wäscher. Das wird hier sehr prägnant und sehr klar erklärt. Wenn der Jesus kommt, so können wir auch sagen, ist das gleichzeitig für viele Menschen die allergrößte Katastrophe. Die Katastrophe ist schlimmer als der Zweite Weltkrieg, ist schlimmer als der Untergang der Titanic oder der Gustav oder was es alles an Katastrophen gegeben hat. Es wird für viele Menschen die allergrößte Katastrophe sein, die es je gegeben hat. Denn diese Katastrophe endet damit, dass viele Menschen in die ewige Nacht gehen. Und das nennt die Bibel Hölle. Und das müssen wir auch erwähnen, denn die Bibel sagt das so deutlich. Im Matthäus-Evangelium lesen wir, Kapitel 24, Vers 30, und alsdann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohnes am Himmel, und alsdann werden heulen alle Geschlechter auf Erden und werden kommen sehen des Menschensohn in den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Sie werden heulen, alle Geschlechter, das heißt, aus allen Generationen werden Menschen da sein, die werden erscheinen müssen. Und sie werden heulen und schreien und sagen, ihr Berge fallt auf uns, wir können das Angesicht dieses Herrn nicht ertragen. Sie haben falsch gelebt. Das ist der Grund gewesen. Es wäre so leicht gewesen, zu der anderen Gruppe zu gehören, wo Jesus sagt, ihr steht im Sonnenaufgang, euch aber soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit. Das sind die beiden Wege, die es gibt. Es gibt nur zwei Wege, keinen dritten oder sonst etwas, nur die beiden Wege. Entweder wir werden im Sonnenaufgang sein, und das ist Jesus für uns in seinem Aufgang, oder aber es wird die größte Katastrophe sein, dann geht es Abmarsch in die finstersten Tiefen der Hölle. Und das ist das Schlimmste, was es gibt. Das ist dann die größte Katastrophe. Aber stell dir vor, warum machen wir solche Veranstaltungen, um sowas zu sagen? Nein, diese Veranstaltungen haben nur einen einzigen Zweck und ihr singt auch genau zu diesem Zweck. Wir wollen Menschen rüberziehen zu der Gruppe, denen Jesus sagt, euch ist heute der Heiland geboren. Kommt in den Sonnenaufgang, in den ewigen Sonnenaufgang, in die Ewigkeit ins Himmelreich. Das ist das, was Gott will. Gott will uns locken, dass wir in das Himmelreich kommen. Und wenn jemand heute hier ist und sagt, ich bin mir gar nicht so gewiss, dass ich da hinkomme, das geht uns Menschen allen so. Dann geht es dir gut, wenn du das heute Abend feststellst, ich bin nicht auf der Seite. Ich bin auf der Seite, die Leute, die dann schreien werden. Und du hast heute die Chance, umzukehren und zu der anderen Gruppe überzuwechseln. Ist das nicht schön? So einfach. Komm einfach rüber zur anderen Gruppe. Und dann bist du gerettet für Zeit und Ewigkeit. Du wirst eine ganze Ewigkeit bei Gott verbringen. Die Bibel ist voll davon, von dieser Situation, von diesem Jesus, der da sagt. Bei der Himmelfahrt hatte Jesus gesagt, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr und seht gen Himmel? Dieser Jesus, der von euch gen Himmel aufgenommen wurde, wird so kommen, wie ihr ihn habt, gen Himmel fahren sehen. Er kommt wieder. Das ist ganz gewiss. Das ist so gewiss wie jedes Naturgesetz, wo wir gestern gesprochen haben. Jesus, das ist der große Vorteil, hat nie eine Lüge gesagt. Nie. Er ist der Herr der Wahrheit. Was er sagt, das stimmt. Und ich kann es kaum fassen, was die Bibel uns sagt über sein Kommen. Das steht in 1. Johannes 3, Vers 2. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Jetzt kommt es. Wir wissen aber, wenn es offenbar werden wird, werden wir ihm gleich sein. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Das ist die Verheißung des Herrn Jesus. Wir werden so umgestaltet, dass wir ihm gleich sind. Mit allen Fähigkeiten, mit allen Möglichkeiten, das alles hat der Herr für uns vorgesehen. Man kann sagen, wir werden zu Jesus. Ist das gewaltig? Also in meinen Kopf geht es nicht rein, muss ich ehrlich sagen. Wenn ich mir vorstelle, diesen großen Herrn, der dieses Universum mit seinem Wort ins Dasein gerufen hat, so viel Macht hat er, und wir werden ihm gleichgestellt. Das werden wir auch können, gar keine Frage, wenn das hier so steht. Ich glaube jedem Wort der Bibel, und das ist auch wichtig, dass wir ihm glauben. Wir wollen noch mal ein wenig nachdenken, wie wird er kommen? Die Bibel sagt uns, er kommt in Kraft und Herrlichkeit. Wenn er kommt, da wird manches wackeln, da wird das Universum anfangen zu wackeln. Das heißt, die Sterne werden durcheinander geraten. Das wird ja alles nur gehalten durch seine gewaltige Kraft. Er braucht ja nur die Naturgesetze ein bisschen locker lassen, dann fängt das alles an zu wackeln. Und das wird das Zeichen sein, wenn er kommen wird. Er kommt in Macht und Herrlichkeit. Und wie wir eben schon gehört haben, er kommt in den Wolken des Himmels. Also nicht, wie manche sagen, vielleicht er erscheint im Fernsehen oder in der Wüste oder sonst wo. Nein, er erscheint in den Wolken des Himmels. Und wie geht das? Hier in Porta Westfalica wird er auch zu sehen sein, oder? Ja, natürlich, in den Wolken des Himmels. Und wie ist das in Sydney, in Australien? Sie sehen ihn auch, in den Wolken des Himmels. Aber das ist ja ein geometrisches Problem. Wie können wir uns das räumlich vorstellen? Er ist der Herr über Raum und Zeit. Das ist für ihn überhaupt kein Problem. Er wird überall gleichzeitig zu sehen sein. Gleichzeitig. Es gibt also für keinen eine Verzögerung. Siehe, er kommt mit den Wolken und es werden ihn sehen, alle Augen, alle, die ihn durchbohrt haben, und es werden wehklagen und seinetwillen alle Geschlechter der Erde. Also alle, die ihn abgelehnt haben und gesagt haben, es gibt keinen Gott oder sonst was, all die Atheisten oder wer auch immer, sie werden ihn sehen. Und dann gibt es darüber keine Diskussion mehr. Und keiner wird auch mehr diskutieren, denn es hat sich alles erledigt. Wir werden ihn alle sehen, alle ohne Ausnahme. Am 20. Juli 1969 war ja die erste Landung auf dem Mond mit Armstrong, Aldrin und Collins. 500 Millionen Menschen haben das im Fernsehen mitverfolgt, also eine ganz schöne Menge. Das wurde noch übertroffen durch Lady Di, als sie starb, die Prinzessin da aus England. 2,5 Milliarden Menschen haben die Trauerfeier am Fernsehen miterlebt. 2,5 Milliarden, das waren 40% der Weltbevölkerung. Wenn Jesus wiederkommt, wie viele werden das live sehen, nicht im Fernsehen? 100% der jetzigen Weltbevölkerung und alle, die zuvor gelebt haben. Es werden alle vor ihm erscheinen, ohne Ausnahme. Und dann wird die große Entscheidung sein, zu wem gehören wir. Und das wird schon dann aufgeteilt werden. Noch ein Satz, wie er kommt. Wie der Blitz ausgeht vom Aufgang und leuchtet bis zum Niedergang, so wird er das Kommen des Menschen schon sein. Man könnte sich vorstellen, in Amerika ist er zuerst sichtbar, nehmen wir mal an, so gedanklich. Dann könnte da jemand anrufen bei uns und sagen, also bei uns in Amerika ist er schon erschienen. Stimmt nicht. Er wird überall in derselben Sekunde erscheinen. So steht es hier. So wie der Blitz aufgeht und zuckt, in so einer Sekunde ist er überall sichtbar. Für alle Menschen, ohne Ausnahme. Und dann haben wir schon gehört, dann werden viele anfangen, sagen, fallt über uns ihr Hügel und bedeckt uns. Noch etwas zur Tageszeit, wann wird er kommen, wird er für uns Tag oder Nacht sein? Da finden wir eine schöne Stelle in der Bibel, in Lukas 34, da heißt es, in derselben Nacht werden zwei auf einem Bette liegen, einer wird angenommen, der andere wird verworfen werden. So dicht leben Menschen zusammen, Verheiratete liegen in einem Bett zusammen, der eine ist angenommen, der andere wird verworfen. Und hier steht deutlich, in derselben Nacht. Also es wird Nacht sein, offensichtlich. Moment, wir müssen weiterlesen. Im Vers 36, da steht, zwei werden auf dem Felde sein. Einer wird angenommen, der andere wird verworfen werden. Also den zwei, die dort arbeiten. Wir können das übertragen in unsere heutige Zeit. Vielleicht arbeitet jemand auf dem Bau zu zweit. Einer ist angenommen, der andere ist verworfen. Zwei arbeiten im Büro an gegenüberliegenden Schreibtischen. Einer ist angenommen, der andere ist verworfen. So dicht liegt das nebeneinander. Das geht durch Familien durch, durch alles hindurch. Wir sehen, das ist der große Tag der Entscheidung. Und Jesus will uns antreffen, wie? Als entschiedene Leute. Leute, die sich im Hier und Heute entscheiden, Herr Jesus, ich möchte zu dir gehören. Nimm auch mich doch bitte an. Und was tut Jesus? Dieses Gebet erhört er immer, zu jeder Zeit und an jedem Ort und damit auch hier in Veltheim. Klar? Haben wir das abgehakt? Er erscheint auch hier und es kann sein, dass wir zu den Erretteten gehören oder zu den Verlorenen. Im Philipperbrief, Kapitel 3, Vers 20 lesen wir von denen, die zu ihm gehören. Unsere Heimat aber ist im Himmel, von dann her kommen wir das Erwarten des Heilandes Jesus Christus, des Herrn. Also, dann geht es ab in den Himmel, in die Ewigkeit. Das ist die eigentliche Heimat. Hier auf dieser Erde sind wir nur in der Durchgangsstation. Das ist nur bestimmte Zeit, die wir hier durchlaufen und dann bricht die Ewigkeit an für beide Gruppen, für diejenigen, die zu Jesus gehören und auch für diejenigen, die nicht zu Jesus gehören. Beide Gruppen, sagt die Bibel, eindeutig haben eine ewige Zeit vor sich, eine ganze Ewigkeit. Du hast heute die Entscheidung, entweder wirst du ewig im Himmel sein, oder du wirst ewig am falschen Ort sein, in der Hölle. Das ist die Tatsache, wie die Bibel uns das sagt. Und das müssen wir auch verkündigen, damit die Sache klar ist. Aber Gott ruft uns nicht mit dem Knüppel, sondern der Jesus ruft uns in Liebe, wie das vorhin auch schon gesagt worden ist. Er ruft uns, er liebt uns und sagt, komm doch auch. Ich habe den großen Wunsch, mit dir in der Ewigkeit an diesem wunderbaren Platz mit dir zusammen zu sein. Und dieser Platz, sagt uns die Bibel, dort gibt es keine Krankheit mehr, keine Not, keinen Tod, alles ist vorbei. Es ist nur noch Herrlichkeit angesagt. Also deutlicher kann es ja auch Gott nicht uns sagen. Und da sagt er uns ja auch, ich sah einen neuen Himmel, eine neue Erde, ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Lass dich einladen, komme heute zu diesem Jesus, dann gehörst du auch dazu. Du musst also nicht irgendetwas tun, nicht 1.000 Euro spenden oder sonst irgendwas tun. Du musst nur deinen Willen dem Herrn Jesus sagen, ich möchte ewig bei dir sein. Wenn du das willst, dann reicht das. Dann bist du durch. Ist das kompliziert? Überhaupt nicht. Das können Kinder schon machen, wenn wir sagen, ich möchte zu ihm kommen. Beim verlorenen Sohn in Lukas 15 heißt es, und sie fingen an, fröhlich zu sein. Und wie wird es im Himmel sein? Es wird nie mehr aufhören mit der Freude. Ist das nicht schön? Es gibt einen Platz, wo es ewige Freude gibt. Da hat sich Gott etwas ganz Großes ausgedacht, dass er uns den Himmel schenken will. Den kann sich niemand verdienen, müssen wir ganz deutlich sagen. Den Himmel kann niemand verdienen. Du kannst noch so viel hingeben, dafür kriegst du nicht den Himmel. Der Himmel wurde am Kreuz von Jesus für uns erworben. Wir müssen nur noch an den Schalter kommen und das abnehmen. Das kann jeder. Ob du viel mitdenken kannst oder nicht, das versteht jeder. Das hat gerade Gott so gemacht, dass das jeder verstehen kann. Und da heißt es, die Tore der Stadt werden nicht verschlossen. Dann gibt es keine Polizei, keinen Fahndungsdienst, keine Diebe, keine Gefängnisse, keine Schlösser, keine Riegel, keine Krankenhäuser. Gibt es alles nicht mehr. Alles abgetan. Es wird ewige Herrlichkeit sein. Ewige Zukunft. Und das ist das, wozu wir berufen sind. Die Bibel sagt sehr deutlich, die Feigen und Verleugner und Ungläubigen und Frevler und so weiter werden das Reich Gottes nicht erreichen. Das müssen wir auch wissen, dass es ein Verlorensein gibt. Und wir laden ein, heute zu diesem Jesus zu kommen. Seid bereit und sagt Ja zu diesem Jesus. Ich führe uns noch einmal die beiden Antworten vor, die Jesus uns Menschen sagen wird. Zu der einen Gruppe wird er sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbet das Reich, das bereitet ist von Anbeginn der Welt. Von Anbeginn der Welt ist euch das schon bereitet, hat Gott schon vorgesehen. Nimm das an und der Herr wird dir sagen, komm her, du Gesegneter des Herrn. Er wird aber auch sagen zu einer anderen Gruppe, geh weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Das gibt es beides. Ich glaube, die Entscheidung dürfte uns jetzt sehr, sehr leicht fallen. Dass wir sagen, wenn das so ist, jedenfalls als ich die Botschaft gehört habe, 1972 in der Stadthalle in Braunschweig, und wo mir das so klar gesagt wurde, da habe ich nur zu meiner Frau rübergeguckt und sie hat auch genickt und sagt, wir gehen. Dann haben wir es angenommen. Seitdem gehören wir zu Jesus und wissen, wir haben eine wunderbare Zukunft vor uns. Ich hielt irgendwo mal einen Vortrag und da kommt ein Mann und ich frage ihn, wie ist das mit dem Glauben? Denn davon hängt es ja ab. Er sagte, 99%. Ich sage, das reicht nicht, du musst 100% haben. Dann hat er das bei dem Gespräch aufgefüllt auf 100%, der ging nach Hause und weiß jetzt, dass er in den Himmel kommt. So geht das auch manch einem und ein anderer. Ich habe diese Geschichte dann woanders erzählt, von diesem Mann mit 99%. Und da kommt hinterher einer und sagt, wissen Sie, bei mir ist noch schlimmer, bei mir ist überhaupt nur 1%. Ich sage, ist gar nicht schlimm, wir können das auffüllen auf 100%. Das hat er gemacht. Wir haben gebetet und er marschiert jetzt mit 100% dem Himmel entgegen. Ist das nicht schön? So läuft das. Da ist nichts Kompliziertes dran. Kommt zu Jesus, macht eure Entscheidung fest. Heute ist die Gelegenheit. Der Herr ruft dich. Du hast das sicherlich verstanden, worum es geht. Es steht unglaublich viel zur Debatte. Der ganze Verbleib der Ewigkeit. Komm, lass dich einladen. Wir machen das so. Hier haben wir einen großen Raum, wenn man durch diese Tür geht, da haben wir einen großen Raum zur Verfügung. Da können viele kommen, alle gleichzeitig. Und wenn es überfüllt ist, dann werden wir einen Weg finden, noch einen anderen Raum zu finden. Jedenfalls kommt in hellen Scharen und nehmt den Herrn Jesus an. Lasst dir den Gutschein für den Himmel aufstellen, dass du die Gewissheit hast, du bist dabei. Und dann kannst du fröhlich nach Hause gehen, auch wenn es heute ein bisschen länger geworden ist, macht gar nichts, das hat sich jedenfalls gelohnt. Jedenfalls an dem Abend, als ich mich entschieden habe, Jesus zu folgen, das war der größte Gewinn, den man überhaupt nur machen kann. Und du kannst diesen Gewinn auch machen. Komme zu diesem Jesus. Jetzt gleich ist die Gelegenheit. Ich werde dich nicht ausfragen oder sonst was. Ich werde dir ganz kurz den Weg erklären, wie das geht. Und dann werde ich mit dir beten. Dann sprechen wir ein Gebet. Und dann darfst du nach Hause gehen in der Gewissheit, ich habe den Himmel bei dem Herrn Jesus gebucht. Denn er ist es, der darüber verfügt. Du bist herzlich eingeladen, gleich zu kommen.